Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ameisen, die gegen Elefanten kämpfen, trockene Luft, die das Pflanzenwachstum hemmt, und der Höhlenbär, auch um den soll es heute gehen. Das Tier ist schon seit vielen tausend Jahren gestorben und schuld daran war, nach neuesten Forschungsergebnissen, der Mensch. Forschung aktuell, heute mit Michael Bödecker. Schönen guten Tag. Zunächst aber blicken wir mit unserem ersten Thema in Richtung Norden, denn sogar in der Arktis gibt es laut einer neuen Studie Mikroplastik. Wie aber kommt dieses Plastik in Gebiete, die so weit von der Zivilisation entfernt sind? Bekannt war schon, dass Meeresströmungen Plastik um die Welt tragen, und so langsam verdichten sich auch die Belege für einen Transport durch die Luft. Kürzlich hat die Geologiebehörde der USA berichtet, dass Plastik im Regenwasser der Rocky Mountains gefunden wurde. Und jetzt erscheint im Fachblatt Science Advances eine Studie unter Leitung des Alfred-Wegener-Instituts zu Plastik im arktischen Schnee. Darüber habe ich mit meiner Kollegin Anja Krieger gesprochen und sie gefragt, was genau haben die Forscherinnen da untersucht?
Ja, sie sind in die Framstraße gefahren, das ist der Seeweg zwischen Spitzbergen und Grönland, und sind dort per Hubschrauber und Schlauchboot auf 9 verschiedene Eisschollen. Dort haben sie dann Proben vom Schnee genommen und parallel haben Bürgerwissenschaftler auf der Insel Spitzbergen ebenfalls Schnee gesammelt. Und die Forscherinnen haben dann in fast allen diesen Proben Mikroplastik und Mikrofasern gefunden.
Und wie viel Plastik war dann da drin in dem Schnee?
Je nach Probe, also die Menge und die Zusammensetzung hat stark geschwankt. Man kann sagen, jede Eisscholle hatte da ihre ganz eigene Mischung. Auf einer Eisscholle haben sie fast gar nichts gemessen, auf einer anderen waren es rund 14.000 Mikrofasern in nur einem Liter geschmolzenen Schnee. Und dazu muss man aber sagen, dass diese Fasern nicht unbedingt alle aus Kunststoff waren, weil sie auch natürliche Fasern mitgezählt haben. Das war anders bei den Partikeln. Die waren zum Beispiel auf dieser Scholle mit den vielen Fasern kaum vorhanden. Und dann gab es wieder Eisschollen, da war es umgekehrt. Da gab es kaum Fasern, dafür aber tausende von Plastikpartikeln pro Liter. Und ja, in beiden Fällen ist es wirklich viel, wenn man bedenkt, dass diese Schollen durch unbewohntes Gebiet treiben.
Jetzt könnte man annehmen, dass diese Fasern und Partikel durch die Luft dorthin gelangt sind in den Schnee. Haben die Forscherinnen etwas herausgefunden über die Quellen dieser Partikel?
Sie haben sich zumindest die Materialien der Partikel anschauen können. Und da waren alle möglichen Plastiksorten dabei. Also zum Beispiel synthetischer Kautschuk, der etwa für Reifen oder Schuhsohlen verwendet wird. Aber auch Polyamid, was wir von Kleidung und Textilien kennen. Und in kleineren Mengen auch Polyethylen, aus dem zum Beispiel Plastiktüten und Verpackungen gemacht werden. Die Meeresbiologin Melanie Bergmann, die Studie mitgeleitet hat, hat mir gesagt, dass sie auch besonders viele Lackpartikel im Schnee gefunden haben.
Was ich auch erschreckend fand, weil wenn man sich dann mal umguckt und überlegt, wo ist denn überall Lack drin, dann kommt man doch auf recht viele Flächen. Zum Beispiel wird das häufig auch für Gebäudeanstriche verwendet, Autos oder Fahrzeuge generell, aber eben auch in Offshore-Anlagen. Also wir haben ja wirklich viele Flächen einfach, die inzwischen lackiert sind. Und da nehme ich mal an, dass das einfach durch Windabrieb dann sozusagen mit der Zeit sich da auch Plastik löst und dann eben verweht wird.
Die Forscherinnen haben dann auch Proben in Europa genommen, um ihre Funde in der Arktis damit vergleichen zu können. Melanie Bergmann ist dafür in Bremen auf die Straße und hat frisch gefallenen Schnee von einem Auto gesammelt. Und Kollegen von ihr haben Proben in den Alpen und auch auf Helgoland genommen.
Und da war auch überall Mikroplastik drin?
Ja, in jeder Probe war wieder Mikroplastik drin, auch in sehr unterschiedlichen Mengen und zum Teil natürlich sehr viel mehr als auf den Eisschollen in der Arktis.
Also es gibt Mikroplastik im frisch gefallenen Schnee. Das könnte ja ein weiterer Beleg dafür sein, dass es sich schon in der Luft befindet. Wir hatten auch im April schon über eine Studie aus Frankreich berichtet. Da ging es um Mikroplastik in den Pyrenäen. Hochrechnung zufolge ist das von bis zu 95 Kilometer entfernten Siedlungen durch die Luft in die Berge geweht worden. Wenn es jetzt sogar im arktischen Schnee mit drin ist, heißt das, dass Plastik so ähnlich wie Sahara-Staub weltweit über weite Strecken wandern kann?
Ja, so sieht es zumindest aus. Das müssten die Atmosphärenforscher jetzt mal genauer untersuchen. Melanie Bergmann hat mir gesagt, dass sie befürchtet, dass die Arktis dann vielleicht so eine Art Sammelbecken werden könnte, wegen der Luftströmung. Weil das kennt man schon vom Quecksilber. Mit dem sind die Tiere dort sehr stark belastet und das könnte auch für Plastik zutreffen. Und natürlich könnte Plastik in der Luft auch für uns hier Folgen haben. Das ist ja dann auch hier in der Luft. Wir könnten es zum Beispiel einatmen und ja, was das dann für unsere Gesundheit bedeutet, wäre dann die Frage.
Sagt Anja Krieger zu einer neuen Studie des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, laut der es auch im Schnee der Arktis und der Alpen Mikroplastik gibt.
Fliegen und sterben.
von Insekten und schwindenden Lebensräumen.
Heute geht es in unserer Sommerserie um einen Kampf, der auf den ersten Blick sehr unfair wirkt. Elefant gegen Ameise, beziehungsweise Elefant gegen sehr viele Ameisen. Gemeinsam schaffen es die Insekten zwar nicht, den Elefanten zu besiegen, aber immerhin halten sie ihn davon ab, eine ganz bestimmte Pflanze zu fressen, die Flötenakazie. Warum die Ameisen das machen und woher die Pflanze ihren ungewöhnlichen Namen hat, das weiß Joachim Budde.
Wenn die Trockenzeit beginnt, wird es karg für Giraffen, Antilopen und all die anderen Pflanzenfresser der kenianischen Savanne. So ziemlich die einzigen Bäume, die noch ein paar grüne Blättchen bieten, sind die Flötenakazien, die so sonderbar im Wind pfeifen. Immer wieder kommt ein Tier, das sich von den Dornen nicht abschrecken lässt. Ein Elefant zum Beispiel, erzählt Katrin Krauser von der Ruhr-Universität Bochum.
Er rüttelt also ganz ordentlich an dem Baum herum, bricht etwas ab und das macht er so eine Zeit lang. Und irgendwann wird ihm das Ganze offensichtlich zu lästig und er bewegt sich zu einem anderen Baum hin.
Lästig wird dem Elefanten die Leibgarde der Akazie. Ameisen der Art Crematogaster mimosae kriechen ihm in den Rüssel und beißen ihn. Wer genau hinschaut, sieht, dass viele Dornen der Akazie eine Verdickung haben. Hohle braune Kugeln mit einem Dorn.
Die werden von den Ameisen aufgebohrt und dann als Wohnraum benutzt. Und gleichzeitig sind auf der Akazie extraflorale Nektarien verteilt, in denen also eine zuckerhaltige Lösung angeboten wird und die Ameisen Nahrung finden. Die müssen also gar nicht weit weg, sondern die finden auf dem Baum alles, was sie zum Leben brauchen.
Eine Liaison, bei der beide Seiten profitieren. Lange Zeit dachte man, die Ameisen folgten dem Geruch, der entsteht, wenn der Baum verletzt wird. Aber
die Duftstoffe sind etwas, was sich sehr, sehr langsam ausbreitet eigentlich nur. Und noch dazu Ameisen, die sich auf der falschen Seite vom Baum, also windabgewandt befinden, das Signal gar nicht erst bekommen würden.
Katrin Krauser und Felix Hager vermuteten, dass in Wirklichkeit Vibrationen dahinter stecken. Sie machten ein Experiment mit einer Ziege.
Diese Ziege war nun nicht immer so begeistert, mit uns zusammenzuarbeiten, weil die natürlich auch von den Ameisen attackiert worden ist. Und das konnten wir dieser Ziege nicht dauerhaft zumuten. Und auch sind Ziegen manchmal ein bisschen launisch. Das heißt, es bestand bei uns das Interesse daran, um Versuche durchzuführen, die wir wiederholen können, eine künstliche Ziege zu haben.
Sie setzten einen Akazienast also so in Schwingung, wie es eine echte Ziege täte, und beobachteten, wie die Ameisen reagierten.
Die Ameisen kommen alle sofort aus diesen Dornen heraus und strömen in die Richtung, in der wir an dem Baum halt diese Vibrationen abgespielt haben. Tatsächlich werden die Ameisen auch viele Meter weit entfernt auf der anderen Seite von dem Baum aktiviert. Also die bekommen auch mit, dass da ein Problem ist, und strömen alle in die richtige Richtung.
Ein wehrhafter Baum, der noch dazu Musik macht. Die Löcher, die die Akazienameisen in die hohlen Dornen hineingebohrt haben, flöten im Wind.
Nachts, auch wenn man dann als Biologe alleine vielleicht Ameisenversuche macht, dann klingt es auch ein bisschen gruselig, also man erschreckt sich, es hat ein bisschen was Geisterhaftes, aber auch irgendwas sehr Schönes.
Die Akazie warnt unbedarfte Pflanzenfresser.
Wir haben uns gefragt, ob dieser Flötenton vielleicht schon etwas ist, was die Pflanzenfresser darüber informiert, dass dort eine massive Gegenwehr von den Ameisen zu erwarten ist. Denn schließlich pfeifen nur solche Bäume, auf denen auch Ameisen leben, denn diese Ameisen machen ja das Loch.
Die Ameisen nutzen den Baum. Doch Kollegen von Katrin Krauser und Felix Hager haben gezeigt, dass die Akazie es sich ziemlich schnell anders überlegen kann. Sie haben ein größeres Gebiet mit Flötenakazien eingezäunt. Elefant und Co. mussten draußen bleiben, die Akazien hatten ihre Ruhe.
Die fangen an, einmal kleinere Dornen zu produzieren, das heißt nur noch kleinere Häuser zur Verfügung zu stellen, und weniger Nektar zu produzieren, das heißt auch noch den Ameisen weniger Futter zu geben. Und ab irgendeinem Punkt ändern sich dann eben die Zusammensetzung der Ameisen, also die Bodyguards, die den Baum wirklich gut beschützen, die ziehen aus oder die ziehen nicht mehr ein. Und andere Ameisen ziehen ein, die nicht mehr so sehr darauf angewiesen sind, von dem Baum gefüttert zu werden.
Keine große Sache, denkt man erst einmal. Doch Crematogaster mimosae, die bewährten Bodyguards der Akazie, schützen auch gegen kleine Feinde. Und die neuen Ameisen nicht.
Stellen Sie sich Käferlarven vor, die im Holz bohren, Zikaden, die daran saugen. Alle möglichen kleinen anderen Tiere fressen an dem Baum und schädigen den auch. Und wenn es jetzt keine Ameisen mehr gibt, die diesen Baum beschützen, dann gibt es umso mehr. Und tatsächlich hat man in Kenia festgestellt, dass in 8 Jahren, in denen diese Bäume geschützt worden sind vor großen Pflanzenfressern, diese Bäume in einem viel schlechteren Zustand waren als solche, die regelmäßig von Säugetieren angefressen werden.
Eine erstaunlich schnelle Veränderung mit erstaunlich weitreichenden Folgen.
Das zeigt ganz eindeutig, auf wie vielen verschiedenen Ebenen diese Player in so einem Ökosystem miteinander vernetzt sind. Also wie komplex das ist und was da passieren kann, wenn man da nur einzelne Mitspieler herausnimmt. Also welche schlimmen Folgen das haben kann.
Soweit Teil 4 unserer Reihe Fliegen und Sterben. Morgen geht es dann um Parasiten, die wiederum andere Parasiten befallen. CO2 sorgt für den Klimawandel, aber zugleich ist das Gas in gewisser Hinsicht auch ein Freund der Pflanzen, denn die nutzen es über die Photosynthese als Rohstoff, um damit ihre Blätter und Stängel aufzubauen. Tatsächlich haben die CO2-Emissionen das Pflanzenwachstum eine Zeit lang befördert, aber dieser Trend kehrt sich um. Warum? Das versuchen Forscher in der Zeitschrift Science Advances zu erklären. Hauptproblem ist nach ihrer Analyse nicht der Temperaturanstieg an sich, sondern die trockene Luft. Volkert Wildermuth berichtet.
In der Wüste ist die Luft trocken, im Regenwald feucht. Im Wetterbericht werden Unterschiede in der Luftfeuchtigkeit in Prozenten angegeben. In ihren wissenschaftlichen Artikeln sprechen die Meteorologen aber lieber vom Sättigungsdefizit oder auch Dampfhunger. Diese Messgröße beschreibt, wie viel mehr Wasser die Luft theoretisch noch aufnehmen könnte, bis sie komplett mit gasförmigem Wasserdampf gesättigt ist und sich feine Nebeltropfen bilden. Trockene Luft hat also ein hohes Sättigungsdefizit. Ein internationales Forschungsteam wollte nun wissen, wie sich die Werte entwickeln und wie sich das auf das Pflanzenwachstum auswirkt.
In dieser Studie haben wir 4 verschiedene Klimadatenbanken benutzt. In diesen Klimadaten hat sich herausgestellt, dass auf rund 60% der Vegetationsfläche auf der Welt dieses Sättigungsdefizit zugenommen hat.
Sebastian Lienert forscht in der Abteilung Klima- und Umweltphysik der Universität Bern.
Das Sättigungsdefizit ist direkt verknüpft mit der Temperatur und damit eigentlich eine direkte Konsequenz des von Menschen verursachten Temperaturanstieges.
Für Menschen ist trockene Luft in einer wärmeren Welt eigentlich gar nicht so schlecht. Trockene Wüstenhitze lässt sich besser aushalten als schwülheiße Tropenluft, in der das Schwitzen den Körper kaum noch kühlen kann. Für Pflanzen sieht die Sache aber anders aus. Ihnen schadet trockene Luft. Grund sind die Spaltöffnungen oder Stomata.
Stomata sind kleine Öffnungen in der Oberfläche von Blättern und regulieren den Wasserhaushalt der Pflanze. Nun, wenn die Bedingungen trocken sind, schließen sich diese Poren und gleichzeitig können die Pflanzen auch weniger CO2 aufnehmen.
Und wenn Pflanzen weniger CO2 aufnehmen, dann sind sie weniger produktiv, sie wachsen also langsamer und bilden weniger Biomasse. Dass sich die Auswirkungen des steigenden Sättigungsdefizits auch auf globaler Ebene zeigen, hat das internationale Team mit Satellitendaten nachgewiesen. Ein Vergleich der Lichtreflexion im roten und infraroten Bereich liefert einen Vegetationsindex, der anzeigt, wie gesund die Pflanzen in einem bestimmten Gebiet sind. Dieser Vegetationsindex ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunächst angestiegen, den Pflanzen ging es also besser. Das liegt an den gestiegenen CO2-Werten, denn dieses Gas wirkt für Pflanzen wie ein Dünger. Doch dieser positive Trend hat sich inzwischen umgekehrt.
Man hat jetzt nun festgestellt, dass ab den 1990er Jahren diese Aufnahme von Kohlenstoff durch die Vegetation sich verlangsamt hat. Und man konnte jetzt in dieser Studie zeigen, dass das auch mit dem Sättigungsdefizit zusammenhängt.
Denn zeitlich und räumlich geht der Rückgang in der Vegetation einher mit dem Anstieg des Sättigungsdefizits. Mit der steigenden Erderwärmung wird sich dieser Effekt wohl noch verstärken.
Wir befürchten auch, dass in der Zukunft, wenn das Sättigungsdefizit weiterhin zunimmt, die Produktivität der Wälder und auch deren Funktion als ein CO2-Speicher abnimmt und auch eben Trockenschäden häufiger werden könnten.
Trockene Luft hemmt die Produktivität der Bäume, sie macht sie anfälliger für andere Stressfaktoren und nicht zuletzt steigert sie auch die Gefahr von Waldbränden.
Das steigende Sättigungsdefizit der Luft hat negative Folgen, ein Beitrag von Volkert Wildermuth. Der Höhlenbär lebte früher einmal in Europa, zusammen mit anderen Großtieren der sogenannten Megafauna wie Mammut und Wollnashorn. bis der Höhlenbär dann vor ungefähr 20.000 Jahren ausgestorben ist. Und für das Aussterben ist wohl der Mensch mitverantwortlich, und zwar deutlich stärker als bisher angenommen. Das berichtet jetzt ein internationales Forscherteam. Anhaltspunkte dafür sind alte Bären-DNA-Spuren aus mehr als einem Dutzend Höhlen in Europa. Darüber habe ich vor der Sendung mit Verena Schünemann gesprochen, vom Institut für evolutionäre Medizin an der Universität Zürich. Sie hat die Studie mitverfasst und ich habe sie zunächst mal gefragt, was das eigentlich für ein Tier war, dieser Höhlenbär.
Der Höhlenbär ist eigentlich relativ groß, vielleicht noch etwas größer als die heute noch lebenden Bären, so 30% größer als der Braunbär. Und auch relativ schwer, also hauptsächlich eben, daher kommt der Name, verortet man ihn aufgrund der Funde in Höhlen, hat in Eurasien gelebt, vom mittleren bis zum späten Pleistozän.
Und was hat er gefressen?
Er war hauptsächlich Vegetarier, interessanterweise. Und er hat hauptsächlich Früchte, Beeren und andere Pflanzen gegessen. Und das ist auch eine der Thesen, die vielleicht auch zu seinem Aussterben mit beigetragen haben, dass er diese strikte Diät eben auch beigehalten hat, auch obwohl seine Population schon so gesunken war. Er hatte eben eine sehr strikte vegetarische Diät.
Und vor allem könnte aber auch der Mensch schuld sein am Aussterben des Höhlenbären, heißt es jetzt in Ihrer neuen Studie. Woran machen Sie das fest?
So um 40.000 bis 35.000 vor heute hat quasi die Diversität und auch die Populationsgröße des Höhlenbären sehr abgenommen. Und das ist zur selben Zeit, wenn wir eben auch den anatomisch modernen Menschen zum ersten Mal in Europa verorten können mit der Kultur des Eurasiens. Sie kennen das vielleicht von den schönen Eiszeitfigurinen aus Mammutelfenbein, aus der Schwäbischen Alb. Und das konnten wir eben dann zum ersten Mal sozusagen damit in Verbindung bringen. Und wir konnten hier jetzt zum ersten Mal genetische Daten des Höhlenbären dazu verwenden, um diese These eben zu untermauern.
Das Aussterben, haben Sie gesagt, fällt zeitlich zusammen mit der Ausbreitung des modernen Menschen in Europa. Aber nur weil beides gleichzeitig passiert ist, heißt das ja nicht zwingend, dass der Mensch auch die Ursache für das Aussterben ist. Gibt es auch direkte Hinweise darauf, dass Menschen Bären gejagt haben?
Ja, das gibt es in der Tat. Es gibt archäologische Hinweise, zum Beispiel durch Pfeilspitzen in Höhlenbergknochen oder auch Schnittspuren an diesen. Das ist bereits von einigen unserer Kollegen aus der Archäozoologie in verschiedenen Publikationen belegt worden, dass es diese Hinweise auf direkte Bejagung gibt. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass der Mensch quasi mit dem Höhlenbären im Nahrungskonkurrenz auch um bestimmte Höhlen gestanden ist. Denn Studien vorher haben bereits gezeigt, dass der Höhlenbär sehr verbunden mit seinem Geburtsort war. Und wenn der Mensch jetzt diesen Geburtsort quasi, also sprich die Höhle, beansprucht hat, ist sozusagen auch die Ernährung des Höhlenbären, der ja auch ein strikter Vegetarier war, ist dann auch eingeschränkt worden, da sich dabei eben auch um sehr reichhaltige Nahrungsgründe für den Höhlenbären gehandelt hat. Also der Höhlenbär hatte quasi sehr reichhaltige Nahrung um seine jeweiligen Höhlen vorgefunden. Und wenn er jetzt sozusagen von dort vertrieben wird oder wenn der Mensch sozusagen ihm jetzt damit in Konkurrenz tritt, fallen diese Nahrungsressourcen eben für den Höhlenbären auch weg. Ich glaube, diese Hinweise gibt es auch. Es gibt natürlich auch die andere Idee, dass quasi hauptsächlich das Klima das bewegt haben könnte. Wir können mit unserer Studie natürlich das eine oder das andere nicht ausschließen, aber wir können sagen, dass der Mensch sozusagen wahrscheinlich eine größere Rolle gespielt hat als bisher angenommen.
Sagt Verena Schünemann von der Universität Zürich. Wir haben über das Aussterben des Höhlenbären gesprochen, für das wahrscheinlich der Mensch verantwortlich war. Und jetzt gibt's noch die aktuellen Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute mit Magdalena Schmude.
Zum ersten Mal hat eine Riesenzecke in Deutschland Fleckfieber auf einen Menschen übertragen. In der Hyalomma-Zecke, die den Mann aus Nordrhein-Westfalen gebissen hatte, haben Wissenschaftler der Universität Hohenheim die Erreger des Zeckenfleckfiebers nachgewiesen. Ein Direktnachweis bei dem Mann selbst konnte nicht durchgeführt werden. Er wurde erfolgreich mit Antibiotika behandelt. Fleckfieber führt bei Menschen zu Hautausschlag, Fieber sowie Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen. Die Hyalomma-Zecke lebt eigentlich in tropischen Regionen, wird aber immer wieder durch Zugvögel auch nach Mitteleuropa eingeschleppt. Funde im Juni dieses Jahres deuten darauf hin, dass sie im vergangenen Winter erstmals in Deutschland überwintern konnte, sich also dauerhaft ansiedeln könnte. Von den heimischen Zeckenarten ist die Hyalomma-Zecke gut zu unterscheiden. Sie ist deutlich größer und hat auffällig gestreifte Beine.
Zu große wirtschaftliche Ungleichheit senkt die Bereitschaft, staatliche Aufgaben mitzufinanzieren.
Und zwar sowohl bei Menschen mit sehr hohem als auch mit sehr niedrigem Einkommen. Ein bestimmtes Maß an Ungleichheit ist dagegen sogar förderlich, um beide Seiten zur Kooperation zu bewegen. Das hat ein internationales Forscherteam herausgefunden. In der Fachzeitschrift Nature beschreiben die Wissenschaftler ihr Modell. Um die finanzielle Kooperationsbereitschaft zu erhalten, darf die Einkommensungleichheit zwischen zwei Personen demnach eine bestimmte Grenze nicht überschreiten. Bis zu dieser Grenze findet noch genug Austausch zwischen den beiden Personen statt, der die Zusammenarbeit fördert. Oberhalb der Grenze verschwinden die Berührungspunkte und damit auch die Bereitschaft, finanziell für die Gemeinschaft einzustehen, berichten die Forscher.
Astronomen erklären, warum der Jupiter keinen klar abgegrenzten Kern hat.
Daten, die die Raumsonde Juno gesammelt hat, weisen darauf hin, dass es im Inneren des gasförmigen Planeten zwar mehr schwere Elemente gibt als in den äußeren Bereichen. Eine echte Grenze zwischen Kern und Hülle hat der Jupiter aber wohl nicht. Im Fachjournal Nature stellen chinesische Planetenforscher ein Modell vor, das diese Besonderheit erklären könnte. Die Idee: In der Frühzeit des Sonnensystems könnte der Jupiter mit einem großen Planetenvorläufer zusammengestoßen sein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kern zertrümmert und seine Bestandteile verteilten sich bis in die Planetenhülle. Um eine solche Wucht zu entfalten, muss das auftreffende Objekt etwa die zehnfache Masse der Erde besessen haben.
Neandertaler verbrachten viel Zeit in kaltem Wasser.
Das zeigen Knochenwucherungen im Gehörgang von Neandertalerschädeln, wie Anthropologen der Washington University im Fachjournal PLOS ONE berichten. Die Wucherungen werden auch als Exostosen oder Surfer's Ear bezeichnet und treten auf, wenn sich jemand häufig im kalten Wasser oder kühler Luft aufhält. Das Wasser dringt in den Gehörgang ein und regt das angrenzende Knochengewebe zum Wachsen an. Die Wissenschaftler vermuten, dass sich die Neandertaler häufig im Wasser bewegten, um nach Nahrung oder anderen Rohstoffen zu suchen. Bei früheren Vertretern des Homo sapiens kamen Exostosen dagegen deutlich seltener vor. Ihre Verhaltensweisen könnten sich also stark von denen der Neandertaler unterschieden haben, schlussfolgern die Forscher.
Laternenträgerfische nutzen ihr Blitzlicht, um auch nachts in Schwärmen zu schwimmen.
Das berichten US-amerikanische Fischkundler im Fachmagazin PLOS ONE. Um auch im Dunkeln ihre Bewegungen abstimmen zu können, müssen lediglich 5% der Tiere in einem Schwarm immer wieder kurz aufleuchten, um den anderen ihre Position so mitzuteilen. Da das Leuchten auch Fressfeinden verrät, wo sich die Fische aufhalten, wäre es gefährlich, dauerhaft sichtbar zu sein, vermuten die Forscher. Laternenträgerfische besitzen spezielle Organe unter den Augen, in denen leuchtende Bakterien leben. Durch Bewegungen des Augenlids können die Tiere das Organ abdecken und damit das Leuchten ausschalten. Bisher ging man davon aus, dass Fischschwärme sich bei Dunkelheit auflösen oder gar nicht erst bilden, wie etwa in der Tiefsee.
Sternzeit, 15. August. Pierre Méchain, ein Katalog und der Meter. Die Liste der nebligen Objekte des Astronomen Charles Messier ist weltbekannt. Dagegen wissen nur Experten, dass Pierre Méchain an der Beobachtung von Sternhaufen, Gasnebeln und Galaxien intensiv mitgewirkt hat. Der Entdecker von 25 Objekten des Messier-Katalogs kam morgen vor 275 Jahren in Laon im Norden Frankreichs zur Welt. Pierre Méchain studierte Mathematik und Physik und bekam 1774 im Alter von 30 Jahren eine Anstellung bei der Marine. Dort lernte er Charles Messier kennen, der für die Marine in einem kleinen Observatorium arbeitete. Wie dieser war Pierre Méchain ein begeisterter Himmelsbeobachter. Vor allem Kometen hatten es ihm angetan. Stieß er bei seiner Suche auf nebelhafte Objekte oder Sternhaufen, die man mit Kometen verwechseln konnte, so gab er ihre Position an Messier weiter. Méchain hat unter anderem den Eulennebel M97 und die Feuerradgalaxie M101 entdeckt, beide im Großen Bären. Sein wissenschaftliches Hauptwerk ist allerdings die Vermessung des Meridians zwischen Dünkirchen und Barcelona. Dieses Projekt, das 1791 begonnen hatte, wurde zur Grundlage der Definition des Meters. 1799 trat Pierre Méchain den Posten des Direktors der Pariser Sternwarte an. Weil er, wie man heute weiß, unbegründete Zweifel an seiner Vermessungsarbeit hatte, reiste er 1804 erneut nach Spanien. Dort erlag er im Alter von 60 Jahren einer Gelbfiebererkrankung.
Gleich nach den Nachrichten geht's hier im Deutschlandfunk weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema sind dann Azubis. Bei denen ist der Abwärtstrend vorerst gestoppt. Es gibt nämlich wieder etwas mehr abgeschlossene Ausbildungsverträge. Und damit endet Forschung aktuell. Am Mikrofon war Michael Bördecker.